Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast Episode Nummer 32. Die Pause war nun doch wesentlich länger, als ich gedacht und geplant hatte, aber ich freue mich sehr, heute eine neue Folge mit euch allen zu teilen, die ihr eingeschaltet habt. Bisher waren ja die meisten meiner Gäste Musiker, aber meine Idee war eigentlich von Anfang an, dass dieses Format für alle Menschen offen sein soll, mit denen mich was verbindet und die eine spannende Lebensgeschichte haben. Heute zu Gast ist Horst Lammert. Horst ist ein echtes Wuppertaler Urgestein und vielen Wuppertalern als Betreiber der Wuppertaler Musikkneipe Alleestübchen bekannt. Kennengelernt haben wir uns vor einigen Jahren genau dort und mich hat die Lebensgeschichte von Horst und seine Perspektive auf das Leben immer schon sehr beeindruckt. Deswegen war ich sehr froh und dankbar, dass er meine Einladung angenommen hat. Aufgenommen haben wir das Gespräch natürlich im Alleestübchen, bereits im August letzten Jahres. Und wir unterhielten uns über das Leben als Gastronom, die Entwicklung der Stadt Wuppertal und der Wuppertaler Musikszene über viele Jahrzehnte und im weitesten Sinne über das Leben an sich. Auf jeden Fall eine etwas andere und sehr besondere Folge, bei der ich euch viel Spaß und Freude wünsche. Hallo Horst.
Tag. Deswegen hast du tief gezogen, um mich zu begrüßen.
Ja, genau. Ja, Tag, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Und wir nehmen ja dieses Gespräch in eurer Kneipe, dem Alleestübchen in Wuppertal auf. Also ich denke mal, die Zuhörer und Zuhörerinnen aus Wuppertal kennen bestimmt das Alleestübchen oder viele. Ja, die letzten paar Jahre waren ja auch für euch Gastronomen alles andere als einfach, sagen wir mal. Wie seid ihr so bisher durch diese schwierige Zeit gekommen und wie geht es dir heute?
Mir geht's unverändert. Durch die Interesse an der Musikkneipe Alleestübchen. Pandemie war sogar zum großen Teil positiv, weil unsere Kinder auch in der Gastronomie gearbeitet haben und dadurch viel Freizeit haben. Wir haben viel zusammen gesessen, haben gekocht, haben zusammen gegessen, mittags mal abends. Und da wir beide Rentner sind, die Conny und ich, sind wir eigentlich auch ganz gut dadurch gekommen, mit Staatshilfe sowieso. Also wir haben keine so großen Probleme gehabt. Zum Ende der Pandemie war es laufend und wurde auch eng finanziell.
Ja.
Aber so richtig böse und negativ kann ich da nicht. War nicht gut.
Okay. Gut.
Angst natürlich. Angst, diese Pandemie kann ich nicht. Kurz nach dem Krieg geboren und immer nur ein schönes Leben gehabt, mit viel Musik, mit viel Spaß und allem drum und dran. In meiner Arbeit, mit der Familie und allem. Und auf einmal kommt so eine Scheiße, die habe ich nicht mitgerechnet. Keiner hat damit gerechnet von uns.
Ja. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, ich fand ja, aber du jetzt gerade gesagt hast, ne, dass man so in der Anfangs, also als das losging, hatte man Zeit auf einmal und konnte dann mit der Familie Zeit verbringen. Habe ich auch so erlebt. Aber irgendwann, du hast ja eben die Angst erwähnt gegen Ende oder dass gegen Ende schwierig war, wenn du dich daran so erinnerst. Also was war da vorherrschend?
Also Angst vor der Pandemie, vor der eigentlichen Pandemie-Epidemie, die da stattfand, vor der Krankheit, die da kommen kann, hatte ich eigentlich keine Angst. Ich hatte Angst... Weil man hört immer mehr im Bekanntenkreis, der ist erkrankt. Und dann hat sich aber immer mehr rauskristallisiert, die meisten waren nicht ernsthaft erkrankt. Ganz wenige Fälle. Zwei Musiker, der eine hat es ganz schlimm, der war auch fast dann gestorben. Das ist hier so ein Lokal-Hero, aber auch schon an 70 Jahre alt. Das schreibe ich dann aber auch dem Alter zu. Irgendwo. Vorerkrankungen. Wir haben alle entsprechend gelebt.
Diese ganze Situation, ne, wenn du jetzt über die Erkrankung sprichst, ist es ja auf jeden Fall so, dass man das eben überhaupt nicht vorhersagen konnte, wie es sich auf wen auswirkt. Aber in meinem Umfeld hatten es natürlich mittlerweile auch viele oder die meisten und aber auch zum Glück alle leicht. Ne? Also
ich habe die Panikmache der Berichterstattung unserer Politiker. Alle haben dran gezogen, ist egal, welches Medium du angemacht hast, überall hast du nur gehört, oh, da kommt was ganz Schlimmes. Wir sterben alle. Und man hat sich dann nachher herausgestellt, es ist eine Pandemie. Man sollte vorsichtig mit umgehen. Aber es ist nicht so böse, wie es dargestellt wurde. Oder es ist nicht so böse gekommen, sagen wir so. Mhm. Dann die Vermutung kommt aus einem Labor und dann kommt aus China und das haben die Ratten gebracht. Dann ist ja wie im Mittelalter, als die Pest kam. Schrecklich. Und die Conny hatte sehr viel Angst. Mhm. Conny hatte wirklich Angst. Geht nicht dahin, passt auf, werden nicht krank, unsere Kinder hauptsächlich.
Ich meine, gut, ne, am Anfang wusste man das ja auch wirklich nicht. Also dann, aber gut, zum Glück hat sich ja mittlerweile auch verändert.
Und ich habe direkt gesagt, Conny, warten wir ab. Keine Panik, keine Angst. Weil Angst macht ja irgendwie wahnsinnig an.
Angst ist ein schwieriger Ratgeber im Leben, ja.
Lass ich mich auch nicht drauf an.
Ja, aber das ist doch gut. Ich meine, man hat ja auch so ein eigenes, ne, man hat ja ein Gefühl auch. Also Angst hatte ich ja auch nicht. Ne? Hör mal, ich weiß ja, dass du in deinem Leben bisher schon ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht hast. Ne? Du hast auch viele verschiedene Berufe ausgeübt und ne, hattest auch nie Angst so vor Veränderungen oder so. Ne? Aber wie bist du eigentlich dazu gekommen, eine Kneipe aufzumachen?
Ich habe immer in Musik, mit Musik Berührung gehabt, seit meinem 12. Lebensjahr. Das hat angefangen mit Rock'n'Roll, dann kam die Beatmusik, dann kam der Prog-Rock, die ganze Geschichte. Und dann kam die wirklich richtig, richtig geile Zeit. Also viele Musikrichtungen, die nahe dem Rockstand zusammenkamen. Als dann auf einmal Pink Floyd und Emerson, Lake and Palmer und Platz für den Tier, und Colosseum und all diese Namen, die sich weiter, die Riesenexplosion der Entwicklung. Und alles nah am Rock. Meine Kinder, ich weiß noch genau, als John geboren und die Zwillinge geboren, die haben von Anfang an Musik gehört. Die haben auf ihrem ersten Handy, haben die Little Richard gehabt. Keep it knocking. Am Schulhof, da waren die gerade 10 Jahre alt. Und dann kam eben die Zeit, jetzt gehst du in Rente irgendwann. Dann wurde mir vom Arbeitsamt gesagt, sie können ja eine 50er-Regelung machen. Ja, was mache ich dann? Ein leeres Leben. Kinder, die kommen, werden langsam Flügel. Und dann durch einen Freund von mir, der Kies, von den Pöms, der Schlagzeuger. Ich habe eine Kneipe gesehen, hier die Kneipe. Da war ein Bekannter von meinem Vater. Und ich sagte, wäre eigentlich auch geil, hier könnte man ein bisschen Musik machen. Unter Baum, ist nicht so berauschend, aber die Kneipe gefällt mir schon. Und dann habe ich den Hans gefragt, den Besitzer, immer Hans, wenn er geht. Ja, ich will sowieso raus. Wenn du mir viel Mehl gibst, kannst du übernehmen. Aber nur du. Ja, ich sag hier mit meinen Freunden zusammen, ja, bin ich halt Feuer und Flamme, wir machen eine Kneipe. Musikrichtung. Dann haben wir gebraucht ein halbes Jahr, weil wir die meiste Zeit eigentlich nur hier gesessen haben. Ich als Handwerker, mein Sohn als Handwerker, so beide mitgeholfen haben, die Kneipe hier so ein bisschen umzubauen, den Tresen umzubauen, ein bisschen gemütlicher zu machen. Und dann schleppte sich die Zeit ein. Ja, wir können doch nicht aufmachen, da finde ich. Ich sage, schnappt euch den Besen, wir machen heute Abend auf.
Wann war das denn?
Das war vor 14 Jahren. Also müsste so gewesen sein, 2008, 2009, irgendwo so rum. Ja, du hast noch keine Konzession. Ich sage, dann verschenken wir das Bier. Ich will die Kneipe aufhaben. Ich will sehen, was passiert. Kommen Leute. Dann haben die Verleger hat uns dann Bier spendiert. Die Brauerei hat uns Bier spendiert. Wir haben Spirituosen gekauft und haben aufgemacht. Mhm. Und die Kneipe war brechend voll.
Ja.
Viele, viele Leute, die wir kannten. Alle eigentlich aus der Musikszene. Mhm. Wuppertals. Alle kamen. Nassauer, Musikliebhaber, alles war dabei. Aber wirklich voll die Kneipe. Dann mal eher wieder zu. Und 2 Wochen später haben wir offiziell aufgemacht.
Mhm. Ja, und das ist ja auch bis heute so geblieben, ne? Ja. Also ich glaube, ich komme selber jetzt so seit vielleicht 4 Jahren oder so. Waren wir ja auch sehr, sehr oft hier und haben echt sehr viel schöne Zeiten verbracht zusammen. Und es ist ja auf jeden Fall so, dass, ne, dass es schon auch so ein Stammpublikum gibt, was dann auch mal gerne hier ist, ne? Oder ne, die Leute, die man dann immer wieder auch trifft und so. du hast ja jetzt gesagt, das fing irgendwie 2008 an oder 2009. Das heißt, das sind ja schon einige Jahre.
Mit Mittagstisch.
Ja.
Und Abendtisch.
Habt ihr auch gemacht?
Ach, richtig.
Super. Nee, aber sagen wir mal, wenn du jetzt, das ist ja vielleicht gar nicht so leicht, über das, was man selber macht, irgendwie so zu sprechen. Aber was ist denn aus deiner Sicht das Besondere am Alleestübchen? Weil es gibt ja viele Kneipen in Wuppertal, aber ich finde persönlich zum Beispiel, das Alleestübchen ist schon ein besonderer Ort. Wie würdest du das sehen?
Ich glaube, dadurch, dass wir auch generell ein familiäres Denken haben. Wir sind eine Familie, wir haben drei Kinder. Und das familiäre Denken übertragen wir auch auf die Gäste. In der Woche ist natürlich die Schwierigkeit, du hast normale Stammgäste hier. Ein paar Skatspieler, die noch älter sind als ich, und das ist schon schwierig. Aber sobald Musik ins Spiel kommt, ist die Kneipe ein ganz anderes Publikum. Ist ja klar, als du hier gespielt hast mit dem Freischlager, eine Woche lang. Das war so eine Irrsinnszeit.
Ja, das war schön.
Oder dann kommt der Roman Babik mit seinem Oskar Petersen. Wieder ein anderes Publikum.
War auch sehr schön.
Dann haben wir hier eine Lesung, nur eine Gitarre. War nicht so erfolgreich, aber die Atmosphäre. Oder Carlos Diaz hat dann mal hier gespielt. Am Anfang waren 10 Leute hier und nachher saßen 25, die gehört haben, auch da spielt der Carlos Diaz.
Mm.
Und durch dieses wechselnde Publikum hast du natürlich auch ein wechselndes Stammpublikum.
Ja.
Unterbarm ist nicht Eberfeld.
Mm.
Das ist schon schwieriger. Bei schönem Wetter sitzen denen lieber in Eberfeld draußen als in Unterbarm in der Auspuffgase. Aber mir macht da nichts aus. Mir ist dazu egal. Ich genieße die Zeit hier. Wir beide.
Ja, klar. Also, wie gesagt, kann ich ja von mir auch behaupten, immer wenn wir hier waren, und das war ja durchaus oft, war es immer sehr schön. So, und wünschen uns natürlich, dass das auch noch lange weitergeht.
Das ist die familiäre Geschichte, wirklich. Wir haben ja viele, die Stammgäste, die hier hinkommen, das sehe ich eigentlich als mit Familienanschluss.
Ja.
Da wird auch schon mal ein Bütterchen gemacht, oder?
Ja, also so fühlt man sich ja auch, also so fühle ich mich ja auch als Gast hier, wenn ich hier hinkomme. So, jetzt ist es ja so, ne? Du bist ja ein wirklich urechter Wuppertaler. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, bist du in Barmen geboren, oder?
Ja, in Barmen Wichtinghausen.
Genau. So, und wenn du dich jetzt an deine Kindheit erinnerst hier in der Stadt und die Jugend und so, also das waren ja dann die 50er Jahre, oder?
Super geil.
Genau, und dann, was fällt dir ein? Also wie war die Stadt damals? Und sagen wir mal, wie hat sie sich, wenn du jetzt von da ausgehend zu heute guckst, wie hat sich die Stadt auch entwickelt?
In den letzten Jahren wieder sehr positiv. Es war mal eine Zeit, da war Wuppertal das Zentrum der Live-Musik. Die kamen aus Köln, Düsseldorf, Frankfurt. Gruppen aus Hamburg haben hier gespielt. Bekannte Leute, sehr bekannte Leute. Dino Baker hat mal im Wilhelmstübchen gespielt. Das war Wahnsinn. Und dann kam so ein Einbruch, da kam die Garte, dann kam die Disco-Zeit. Da hat die Live-Musik-Szene irgendwie kaputt gemacht. Aber heute sehe ich eher wieder positiv. Viele junge Leute, unter anderem ihr, euch zähle ich dazu, die Musiker waren. Dann viele Maler, kreative Menschen ziehen nach Unterbarm, bevölkern die Stadt. Und die Uni hat wahnsinnig viel Leben gebracht nach Wuppertal.
Mm.
Aber unsere Stadtväter, die gehen nicht so gut mit unserem Geld um. Die investieren Kohle. Wenn ich höre, da wird Pina Bausch, habe ich kennengelernt 1966 in Jatzgruber Straße. Die hat ein super Ding gemacht für Wuppertal.
Ja.
Weltweit. Wenn ich heute sehe, was aus diesem Pina Bausch Zentrum da passiert, das ist eine Unverschämtheit. Planungsarchitektur über 3 Jahre mit Kosten von 3,5 Millionen. Da sind wir früher mit dem Block durch die Baustelle gegangen und haben gesagt, da muss die Wand weg, da muss eine Steckdose hin. Und dann wurde angefangen. Und heute werden da Büros, 10 Büros gefragt.
Ja.
Dann wird Geld für ausgegeben, für nichts und wieder nichts. Man hört ja nur, an jeder Ecke ist eine Baustelle. Keine Städteplanung, keine Verkehrsplanung, kein gar nichts ist hier. Oder man sieht keine Linie. Mhm. Das hat sich zum Nachteil verändert.
Okay. Ja, aber
ich möchte keine Namen nennen.
Ja, gut, wir wollen ja auch hier keine Diffamierung vornehmen. Nein, aber jetzt nochmal vielleicht ein bisschen zurück, so in die 50er.
Super.
Erzähl doch mal davon, wie war das?
Also, ich bin ja direkt nach dem Krieg geboren und ich erinnere mich an meine Kindheit. Auf Wischenhausen waren viele Ruinen, der Wupper entlang, viele Ruinen, Wupperfeld. Da waren wir noch schwimmen, am Pfälzer Steg, bevor die Industrialisierung wieder losging. Da war die Wupper sauber und dann musste schmutzig wieder durch Bemberg und war da immer unsere großen Firmen, die wir ja aber auch brauchten. Aber wir als Kinder, wir haben in Ruinen gespielt, das waren für uns Abenteuerspielplätze. Das waren wirklich Abenteuerspielplätze. Diese Steinfassaden, innen drin Holzböden, damals konnte ich ja nicht immer so nachvollziehen, aber wir haben alles im Keller gefunden. Alles, alles. Und auf dem Balkon im Haus. Die waren ja noch da. Innen drin war das Haus leer. Und dann die Brandbomben sind ja über die ganze Berliner Allee überall reingefahren. Du hast ja nur Ruinen gesehen in Barmen, die ganze Berliner Straße. Das war mein Abenteuerspielplatz da. Oder in der Villa, wo später die Grauen Panther reingegangen sind. Da stand eine alte, ausgebombte Villa. Da haben wir Bronzen drin gefunden, da haben wir Stahlhelme, alles in dem Park Stahlhelme gefunden, Panzerfäuste haben wir aus Patronen, Knallkörper gemacht. Brandgefährlich hat das keiner darüber nachgedacht. Aber ich habe eine super schöne Erinnerung an Barmen, an Wischenhausen. Super schön. Als Kind.
Ja.
Mit 16 nicht mehr. Mit 16 war ich Elberfeld, aber Leitmusik. Da
ja, gut, da kommen dann so andere Interessen ins Spiel, ne? Aber, und genau, du hast das ja eben auch schon mal erwähnt, dass du irgendwie ein richtiger Musikliebhaber bist und dass Musik dir in deinem Leben viel bedeutet oder eine große Bedeutung hat. Wie hat das eigentlich angefangen? Weil ich meine, du hast ja auch über die Jahrzehnte auch die ganzen Entwicklungen so miterlebt, ne? Aber wie hat deine Liebe zur Musik begonnen?
Durch einen Freund von mir, der Vater war Maurer, habe ich ja auch später gelernt. Da haben wir das im Rock'n'Roll gehört. Little Richard, Keep a Knockin'. Ah, 50, 59. Wir haben ihn gefragt, was ist das für eine Musik? Ich kannte Peter Alexander, Pico Turiani von zu Hause. Und meine Familie hat selbst Musik gemacht. Irgendwo stand eine Gitarre oder eine Laute oder eine Zither. Irgendwann. Aber er hat mich gar nicht interessiert. Nur der Rock'n'Roll, der dann kam. Dann haben wir angefangen, Kirmes-Rock'n'Roll zu tanzen. Da wohnen wir so eine Clique, da war ich so 14, 15, 16. Jede Kirmes in dem Bereich, bis Düsseldorf rüber. Hin, auf der Raupe, nachher auf der Wohnbahn, Rock'n'Roll tanzen. Wir Jungen, so Cliquen waren das. Elberfeld gegen Barm, Schusterplatz oder so. Und dann haben wir uns einen Abend getroffen, Donnerstag waren wir eingeladen bei einer Mutter von einem Rock'n'Roll-Freund von mir, zum halben Plätzchen essen. Und da kommt der leider verstorbene Roger rein und sagt, so, mal Wilhelmstückchen hat neu aufgemacht. Das ist Live-Musik. Rocking Boys aus Gelsenkirchen. Da haben wir alles Geld zusammengeschraubt. 3,50 Mark Eintritt, Pülleken Bier und Schnaps. Das war der Eintritt. Dahin, und von dem an, sind wir immer, wenn wir Geld haben, bis nach Frankfurt runtergefahren, bis zu den Amis, nach Köln, nach Düsseldorf, im Saloon, nach Essen, in Bressau, in Castrop-Rauxel, überall hin, wo Live-Musik war. Überall. Da hat die Handwerk und Musik. Und ganz spät erst durch die Conny-Familie.
Mhm.
Und die haben uns wieder andere Musik, die dann kam hier, so, weiß ich, Nirvana und Red Hot Chili Peppers, White Stripes.
90er Jahre dann.
Alles, ja. Also Rock, gut gemacht, bis heute auch neue, junge Leute, wahnsinnig gern.
Mhm. Ja, ich meine, du hast ja eben schon ein bisschen über die Musikszene in der Stadt hier gesprochen, in Wuppertal. Das ist ja irgendwie so, also Wuppertal hatte immer schon irgendwie eine starke Musikszene und Kulturszene, Kunstszene und hat das auch immer noch, ne? Also aus meiner Sicht, das ist ja auch immer noch geblieben. Was denkst du, warum das hier so ist in der Stadt? Also sagen wir mal, gibt es einen bestimmten Aspekt, der das so begünstigt oder?
Ich glaube eher, das hat, glaube ich, angefangen mit der Förderung der Jazzmusik. Das war so am Anfang, Free Jazz waren wir am Anfang. Die habe ich auch ganz früh kennengelernt, Boltzmann und
Kobalt.
Kobalt, Köppen. Mhm. War nie meine Sache. Nie. Früh. Nie. Ja. Jetzt, da war ich selbst schon bei, da war ich mal ganz irgendwo im Konzert. Thelonious Monk, glaube ich, in Düsseldorf. Habe ich mir eine Zeit lang angehört, aber das ist auch nicht so mein. Obwohl, wenn Roman Babikir Oskar Peterson mag, bin ich nur begeistert.
Ja.
Wer da aber auch Musiker sind, die dahinter stehen. Nur vom Zuschauen ist das schon begeistert. Nun Roman, ihr den Martin am Bass. Mhm. Die jungen Schlagzeuger, so leicht, so easy. Oder so ein Mickey Neal. Die kümmern sich selbst. Hier Musiker, die Musik machen, kümmern sich auch selbst. Die also nicht nur Rock, Oldie machen, sondern Musik machen. Gibt ja nicht umsonst den Ort und das Loch und wie sie alle heißen. Kulturell andere Zeit. Mhm. Aber ich freue mich trotzdem über all die Dinge, die hier passieren. Ja. So wie du bist bei Royal Street.
Ja, Royal Street Orchestra.
Genau. Machst du ja auch noch, ne?
Ja, klar.
Ist nicht mein Ding.
Ja.
Die Sabin ist da, glaube ich. Nein, die Sabin ist die Mutter.
Was?
Die ist doch die Savinch.
Savinch, die Mutter von Dilara, ja. Von der
ja.
Frau von unserem.
Dilara, genau, da bin Geiger. Ich jetzt drauf gekommen. Ne?
Richtig.
Ja, ist ja. Auch dabei, ne?
Nö, die ist nicht in der mehr. Band, aber die Lara, wir haben ab und zu mal was zusammen gemacht. Das war auch total schön. Da haben wir so türkische Lieder gespielt, die sie dann total schön gesungen hat.
Ja, die wollte ja hier was machen, das ist nicht, da habe ich kein Publikum für.
Och, also ich glaube, ich habe ja letztens mit Conny gesprochen. Ich glaube, wenn wir hier spielen würden, wäre schon was los.
Versuch immer.
Glaube ich doch.
Nur, ich würde immer direkt sagen, dann musst du dich kümmern.
Ja, ja, klar. Unser so wie Publikum, du auch gesagt hast, das machen wir dann.
Noch. Unser Publikum ist ja nicht.
Ja,
die
ja,
kommen
ja, klar.
Nicht.
Klar, aber du sagtest ja gerade, ne, dass hier immer junge Leute sind, die dann auch Musik machen, die sich selber kümmern um die Sachen und so. Was ich so schön finde, weil ich bin ja mittlerweile jetzt, sagen wir mal, auch nicht mehr so. Also ich war früher immer der Jüngste in allen Bands. Das ist jetzt schon seit einer Weile nicht mehr unbedingt so. Aber es ist dann sehr schön zu erleben, dass es auch weitere Generationen gibt. Also es gibt jetzt schon wieder so Leute, die jünger sind, die wesentlich jünger sind als ich, die ganz tolle Sachen machen irgendwie hier in der Stadt. Und auch darüber hinaus. Und das finde ich irgendwie total schön auch. Ne?
Haben wir ja auch hier gemacht mit dem Basti. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der Basti hat auch schon mal ein CD aufgenommen. Der hat auch schon mal in Elberfeld ein paar Mal Musik gemacht. Und zwei so junge Mädels dabei, die haben hier einen Abend gemacht. Das haben unsere Söhne aber gemacht, Jim und Joe. Mhm. War sehr gut besucht, eine super Stimmung. Mhm. Da kommen, wie gesagt, nur unsere Gäste nicht. Die sind ja alle älter.
Ja, ja.
Die Rockmusik begeistern. Mhm. Wir machen kaum noch Oldie-Musik. Rock muss schon sein. Wir haben früher auch schon mal so Oldie-Gruppen gehabt, die dann so Raum und Hunter spielen. Also mit Shadows anfangen, da will ich nicht mehr so. Da bin ich zu jung für.
Ja. Ja, aber das ist, weißt du, aber das ist ja auch wieder schön zu sehen, dass wenn ihr dann hier so Sachen macht, die nicht für euer Publikum sind, dass dann wieder andere Leute kommen. Also das hat auch ein Ort, ist, der eigentlich für alle offen ist. Ne?
Ich bin das ja auch selbst begeistert davon, ja? Wenn die dann hier sind.
Ja, ja. Ne? Es ist ja jetzt irgendwie auch so, ne? Ich habe immer den Eindruck, wir leben jetzt, also 2022 oder auch die letzten Jahrzehnte schon vielleicht, ne? Leben wir irgendwie in einer sehr schnelllebigen Zeit, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist schlimm geworden.
Ne? Und du bist ja jemand, so wie wir uns kennen, ich würde dich als Oldschool bezeichnen. Also man sagt ja auch im Deutschen so, alte Schule, das steht ja auch für was. Ne? Du bist aber trotzdem, also alte Schule, ja, aber trotzdem für meinen Begriff immer so, wie man auch so schön sagt, am Zahn der Zeit unterwegs. Ne? Wie erlebst du so den aktuellen Stand der Gesellschaft, in der wir leben? Und wie würdest du das im Vergleich zu früher auch vielleicht beschreiben, zu anderen Zeiten?
Gibt es noch immer die Gruppen, die persönliche Beziehungen haben untereinander? So zum Beispiel ihr Musiker, du bei deinen jeweiligen Gruppen. Da gehört auch ein Kreis zu. Aber es gibt so viele Leute, die gar nicht tiefer gehen wollen. Die laufen an mit dem Handy in der Hand rum. Alles selbst, wahnsinnig viel Selbstdarsteller. Jetzt gerade im Sommer sieht man das. Wirklich Selbstdarsteller. Die kleiden sich nicht, die verkleiden sich. um aufzufallen. Da kauft sich dann so ein Strohhütchen, wie irgendein Musiker aufhat und denkt dann, jetzt gehöre ich dazu. Das verstehe ich nicht. So eine Persönlichkeit wächst ja im Laufe des Lebens. Ich war früher Rock'n'Roll, voll Rock'n'Roll, Lederhose, Teddyjacke an und hab Rock'n'Roll getanzt. Dann war ich ja mal eine Zeit lang unterwegs, dann war ich mal in Spanien, dann war ich mal auf Ibiza, war in Südfrankreich, aber länger. Und im Alter, als wir dann das Haus gekauft haben in Griechenland, war ich dann noch mal länger in Griechenland, wo ich eigentlich keine gute Beziehung zu hatte. Wenn ich da mal durch wollte, da haben sie mir die langen Haare einfach in den Pott aufgesetzt, abgeschnitten. Und als ich dann Griechenland wieder neu erlebt, habe ich gedacht, boah, toll, tolle Menschen. Früher war ich Holland begeistert, bin ich heute gar nicht mehr. Mhm. Für mich viel konservativer geworden als die Deutschen. Mhm. Die habe ich früher so modern empfunden. Ich lebe noch immer. Ich lebe auch aufmerksam, wenn ich irgendwo hinkomme. Aber ich würde nie jemanden im ersten Augenblick, doch, es gibt Menschen, da sagst du dir direkt, das möchte ich nicht, keinen Kontakt zu. Aber ich würde nie im ersten Moment einen Mensch verurteilen und sagen, der ist blöd oder lass ihn reden, hör dir an. Hm. Gut ist gut, schlecht ist schlecht. Für mich persönlich. Hm. Ob das schlecht ist oder nicht schlecht, interessiert mich nicht. Das ist meine persönliche Sache. Ich bin alt geboren so und möchte doch so beibehalten. Eine gewisse Ruhe im Leben. Wir haben ja nicht viel Ruhe. Und du brauchst ja gewisse Ruhe. Auch wenn du sowas hier machst. Oder mit unseren Kindern, Jim, Joe und John. Dass sie noch immer nicht irgendwo in trockenen Tüchern sind. Die noch immer irgendwie durch ihr Leben. Hat sich wahnsinnig gebessert. Kommt ein bisschen mehr Ruhe auf. Aber das macht das Leben noch spannender, wenn nicht so ganz ruhig wird.
Ja, da hat auch immer was passiert ja. Und so. Ja, aber du hast ja zum Beispiel ein Beispiel von Holland gesagt, dass das früher so sehr offen war und mit der Zeit konservativer geworden ist. Das sind ja auch so Sachen, die ich mit meiner Frage meine. Weißt du, wie verändert sich eine Gesellschaft oder was? Also, ne, was steht im Vordergrund? Was
Unzufriedenheit. Unzufriedenheit, sehr viel Unzufriedenheit. Mhm. Auch gerade der Jugend. Mhm. Wir sind ja, also ich in meinem Alter bin ja nicht ganz gut da durchgekommen. Habe immer meinen Job gemacht, ich bin begeisterter Handwerker. Ich kann einen Anzug schneidern, ich kann ein Haus bauen. Mich begeistert Handwerk. Ich habe auch eine Perspektive. Habe mein Leben lang gehabt, aber die jungen Leute, das ist schwierig. Das ist schwierig. Da werden nach wie vor noch immer geguckt, was ist gerade modern, das studiere ich jetzt. Dann schmeißen wir das Studium wieder hin, werden zum Quereinsteiger. Und dann bleibt so labil über längeren Zeitraum, wenn man sich nicht selbst kümmert. Man muss sich heute mehr selbst kümmern.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber zugleich, also man muss sich mehr selbst kümmern. Zugleich habe ich aber auch irgendwie den Eindruck, auch schon so aus meiner Perspektive, ne, im Vergleich zu der Zeit, wo ich jung war, auch den Eindruck auf die jungen Leute von heute auch irgendwie viel mehr noch einwirkt, ne? An Eindrücken, an Informationen, auch an Erwartungen, an, ne, alles Mögliche. Also die haben irgendwie viel mehr zu bewältigen, habe ich den Eindruck, als wir das hatten.
Haben die mehr zu bewältigen? Bewältigen die überhaupt? Also ich habe viele junge Leute kennengelernt, als die Zwillinge zum Beispiel in der Villa Media in der Ausbildung waren. Das war so alles, ja, wir gehen feiern. Wenig Geld, in Clique feiern und Spaß haben. Und möglichst vergessen. Mm. Möglichst vergessen. Die Zwillinge, zum Glück, haben wir in die Conny sehr intensiv als Mutter, aber wir haben uns beide immer gekümmert. Also, ihr zieht dran, ihr müsst da, dachte ich, Mann, ihr müsst da durch. Dann habt ihr irgendwie einen Anfang, ein Greifende, wo ihr weitermachen könnt. Sind aber viele, viele junge Leute auch bekannt und Freunde von Jim und Joe, wo die Eltern so beschäftigt sind, weil sie beide arbeiten müssen, die Ansprüche erfüllen, die man heute hat, von Urlaub, Auto, Kleidung, alles drum und dran, da wenig Zeit bleibt. Mhm. Gerade in dem Alter zwischen 16 und 20, würde ich sagen, ist es nämlich wichtig, da so ein bisschen drauf Augenmerk zu legen. Und das können viele Eltern zurzeit nicht. Die haben zu schaffen. Ich kann nicht sagen, wer hat Schuld. Ja, Unaufmerksamkeit. generell, bevölkerungsmäßig, verwaltungsmäßig, unser Staat, Unaufmerksamkeit. Die Conny war selbstständig, hatte eine Firma, einen produzierenden Betrieb und wir haben mitgekriegt, die Stahlindustrie. Da wird alles ausverkauft nach China vor 20, 25 Jahren, mit Know-how, mit Ingenieurswesen, mit allem drum und dran. Und auf einmal steht der ganze Ruhrpott ohne Arbeit da. Ich denke, das ist nicht freies Unternehmertum, das ist Aufgabe des Staates, auch so Dinge auch zu achten und zu subventionieren, was damals unterlassen wurde. Und das ist heute zu spüren, diese wirtschaftliche Geschichte. Und das ist das sozial von unseren Politikern damals gestenkt oder Unaufmerksamkeit, weiß ich nicht. Ich habe jetzt zur Zeit der RBB oder so Dinge, eine Unverschämtheit. Eine Unverschämtheit. Da kriegt jemand ein Beater Pösschen aus der Familie und kann sich zurücklehnen.
Ja, das ist natürlich dann so die Frage. Ne? Also klar, heute merken wir natürlich die Auswirkungen. An ganz vielen Stellen merkt man die Auswirkungen der neoliberalen Politik der
80er und 90er Jahre.
Ja.
Die ausverkauft. Überleg mal, die China hat so viel Geld in die Ausbildung gesteckt. In Wuppertal war mal ihr Lehrermangel, dann ein Lehrerüberschuss, kriegst aber keinen Posten. Die ist für Kleingeld arbeiten, dann verdienst du als Lehrer 1200 oder 1300 Euro netto im Monat. Kannst du nicht von leben, keine Familie von gründen, müssen also beide arbeiten. Das sind bei jedem, in jedem Beruf sieht es so aus.
Ja. Ja, und zur selben Zeit wird ja alles teurer und so. Gut, aber jetzt stelle ich mal zu dem Thema mal so eine Frage. Also, was müsste man dann verändern, damit es wieder besser wird?
Also, das ist meine Meinung schon lange. Verdammt nochmal, wie kann ein Pädagoge irgendwie Minister und Posten? Da müssen doch Leute ran, die auch professionell denken können, die entsprechende Ausbildung haben. Und nicht einen Posten hin und her schieben, ja, der ist jetzt dran. Das ist aber auch schon Jahrzehnte so. Weißt du, ich brauche ja einen Fachmann. Und wenn ich kein Fachmann bin, dann brauche ich Berater. Dann brauche ich noch mehr Berater für die Berater. Und dann wird alles so irrsinnig teuer, dass für andere Dinge nichts mehr überbleibt, für soziale Dinge, sich richtig kümmern. Ich, toll, wir haben die Junior-Uni. Gute Sache. Aber das ist ja nicht so ein Brennpunkt. Ja, das gibt ja andere, also aus meiner Sicht andere Dinge. Wir haben uns, soweit wir konnten, immer drum gekümmert. Auch Conny um ihre Mitarbeiter. Immer. Was unser direktes Umfeld betrifft. Aber da sehe ich viele, viele Dinge im Argen, die politisch gelenkt. Wie gesagt, ich möchte auch keine Namen nennen.
Nein, aber ich meine, der Tenor der Aussage ist ja klar. Ja. Also die Leute, die dich kennen, ne, und das sind ja schon ziemlich viele hier in der Stadt, die würden mir zustimmen, wenn ich sage, und ich empfinde das so, du hast irgendwie in allem so, wir sagen immer dazu Style, so eine eigene Art und Weise, Dinge zu machen oder auch zu sprechen, so wie wir ja gerade auch machen. Und eine Sache, die diesen Style so gut repräsentiert nach außen, ist für mich auch deine sehr geschmackvolle Art, dich zu kleiden, ne? Also du bist ja sehr modebewusst modebewusst weiß ich nicht, aber du hast auf jeden Fall, du legst viel Wert darauf, ne? Und warum liegt dir das so sehr am Herzen?
Kann ich dir sagen, wir waren eine Großfamilie, also meine Onkels, Tanten, Kinder. Und meine Mutter hat sich 1947 scheiden lassen, war alleinerziehend, mutig, ist dann für uns arbeiten gegangen. Es war schwierig, aber dann ist mir nachher erst bewusst geworden. Wir wurden immer satt, meine Mutter hat sich immer drum gekümmert. Ich werde nie vergessen, nie. Freitagsabend wurde bei uns Abendbrot gegessen. Dann war der Tisch wirklich immer gut, freitagsabends. Das war immer für uns ein Wochenhighlight. Oder Weihnachten, Geschenke, Weihnachten. Hat meine Mutter für gesorgt, aber trotzdem waren wir sehr arm. Und in der Lehre, meine erste Lehre, ich habe Spitzenklöpper gelernt, gab es wenig Geld. Als ich dann das erste Mal wirklich Geld verdient hat, in der zweiten Jahr als Maurer, habe ich gedacht, jetzt gehst du einkaufen. Und habe mich so wohl gefühlt, so die Rockerklamotte, da war ja toll, eine Lederhose bautsch und Stiefel. Spitze Schuhe, schwarze Wildlederschuhe, spitz. Bei Möller in der Wichinghäuser Straße. Und dann war noch ein Problem, die Größen. Ich war immer dünn. 1,78 groß und dünn. Aber die Größe 46, ich war eben für dünn und kleiner. Also waren die Hosen zu kurz. Die nächste Größe, 48, waren mir immer zu weit. Da habe ich angefangen, mir selbst Hosen zu ändern. Meine erste Frau war Schneiderin. Und da habe ich dann viel von gelernt. Kam mir auch der Mode näher, Stoffe. Ich kannte mich auf einmal mit Stoffen aus, wenn ich mir eine Hose genäht habe. Kannte ich mich mit Stoffen aus, dann habe ich mir selbst Hosen genäht. Und bin damit rausgegangen. Dann wurde ich gefragt, hör mal, kannst du mir auch so eine Hose nähen? Dann habe ich Hosen genäht. Manche Wochen, 10, 12 Hosen genäht. Jede Hose war zwischen 50 und 70 D-Mark. Richtig Geld. Viel Geld damals.
Ja.
Da ging es mir recht gut und durch eine Geliebte von mir, die war Schneiderin und Direktrice, bin ich der Sache noch näher gekommen. Ja, und dann habe ich ja vor 15 Jahren meine Modevertretung gemacht, neben mir, wo ich weiter als Maurer und Fliesenleger gearbeitet habe. Mit Schuhen und Kleidung. Kommodo. Mein Israeli, der in London lebte, da haben wir die Modevertretung gemacht, sind durch Deutschland gereist, also Norddeutschland, bis nach Sylt hoch, Hamburg, Berlin, und haben Schuhe verkauft. Nicht so riesen erfolgreich, aber in Ordnung. Und da bin ich natürlich noch näher dran gekommen. Ich interessiere mich einfach. Dinge aus der jeweiligen Geschichte, die jetzt Mode ist, dann sehe ich irgendwelche Dinge, die mir gefallen, die ich auch für mich tragen würde. Ja. Mein jüngerer Bruder, der ist 14 Jahre jünger, und sagt, bist du hier, um für deinen Sohn zu gucken? Nee, ich sage, für mich, warum für meinen Sohn?
Der kann das doch selber.
Also das interessiert mich einfach. Ich fühle mich wohl damit.
Ja.
Ich bin kein Modemensch. Ich nehme aus dem, was ich habe, und aus dem, was neu ist, nehme ich mir die Dinge raus. Und wenn ich dann schöne Dinge sehe, wie jetzt hat die Conny mir Schuhe zu Geburtstag geschenkt. Die habe ich entdeckt, irgendwo im Internet. Ein Typ, der auf Mallorca Schuhe macht für Julio Iglesias.
Mhm.
Schmachtsänger, super Persönlichkeit, fand ich. Da hat sich super nach vorne gearbeitet. Julio Iglesias, ich bin kein Fan davon. Ich bin wohl kein Musiker-Fan von der Musik. Aber nicht vom. Und da habe ich die Schuhe zum Geburtstag gekriegt, die ich jetzt hier anhabe.
Ja.
Und die Firma heißt Jesus kann doch was. Und der Modell heißt Julio.
Ja.
Nein, du bist auch schwul. Ich sage, ich bin nicht schwul. Die gefallen mir. Warum soll ich denn nicht anziehen, wenn mir was gefällt?
Ja.
Ne, das sind.
Ja, das ist ja auch. Ja, das ist ja dann auch irgendwie ein Ausdruck der Lebensfreude vielleicht, ne? Irgendwie so.
Genau.
Ja, und das ist nämlich
Ursprung auch so ein bisschen Rock'n'Roll, ne? Dann hängst du das erste Mal in der Modegeschichte. Man kleidet sich entsprechend.
Ja, weil man sich bewusst kleidet, ne? Passend zu dem, was man so rüberbringt.
Ja, ne? Das ist nicht heute die Rockabilly-Geschichte, die verkleidet ist.
Ja.
Der war damals Rock'n'Roll.
Ja, ist so, ne? So ein Style dann, der so in so einer Subkultur drin ist, ne? Ja, ich meine, das ist ja auch. Also was du gerade, so wie du das gerade beschrieben hast, denke ich auch, sagen wir mal, du bist ja jetzt, ich glaube, 76, oder?
76, ja.
Ja, ne? Aber wenn wir uns so unterhalten, oder wir haben ja auch echt viel Zeit miteinander verbracht, so wie ich dich erlebe, bist du aber, wirkst du auf mich irgendwie jünger und jugendlicher als so manch ein 40-Jähriger. Du weißt, was ich meine. Es gibt Leute, die sind so alt wie ich. Und man merkt irgendwie oder man spürt, dass die gar keine Lebensfreude mehr haben. Und die wirken schon so beschwert. Und irgendwie die Frage ist jetzt, wie schafft man es, älter zu werden und dennoch ja irgendwie so jung zu bleiben?
Weil ich bin dreimal verheiratet, dritte Mal verheiratet. Und beim dritten Mal mit der Conny. Ich habe jetzt noch Kontakt, wieder Aufnahme zu meiner Tochter aus zweiter Ehe. wahnsinnig gefreut. Mit der Conny die Ostsommer gemacht, jetzt bist du alt genug, um Familie haben zu wollen. Richtig Familie. Mutter John geboren. Wunderbar. Vom ersten Tag an. Und dann 7 Jahre später die Zwillinge. Wir wollten eigentlich keine Kinder mehr. Und als die Frauenärztin in Köln, der Conny, sagte, das sind Zwillinge, da haben wir gesagt, ja, das kann man nicht unterbrechen, da muss. Und wir waren auch in der Beziehung immer, die Conny mit ihrer Selbstständigkeit in der Firma, sie hatte so 15 bis 20 Mitarbeiter, richtig Arbeit, die Zwillinge richtig Arbeit, die Kinder richtig Arbeit, aber trotzdem immer unternehmenslustig. Sobald wir Freizeit hatten, sind wir irgendwo hingefahren, ob zum Skilaufen oder in der Sonne. Und immer familiär mit Interesse an Menschen um uns herum, die gleichdenkend waren. Ob da in Griechenland, in Italien, ist egal, wo wir waren, zum Skilaufen irgendwo waren. Immer mit offenen Augen durch ihr Leben gehen. Nicht nur eine Sache machen im Leben, einen Beruf haben, eine Firma arbeiten. Nicht über den Teller angucken. Kinder zeugen, groß werden lassen, nicht nach draußen gehen, den Pflichturlaub auf Mallorca oder so was machen. Das war nie unser Ding. Das war nie unser Ding. Wir haben immer gesagt, ad hoc sind wir nach Griechenland gekommen. Ad hoc, was machen wir jetzt? Der John war 2 Jahre alt. Komm, wir besuchen unseren Freund. Ja, weißt du, wo das ist? Ich sage, ich habe mir hier was aufgeschrieben. Wir müssen südöstlich. Dann haben wir uns in Auto gesetzt, sind nach Griechenland gefahren. Das ging mit der Conny. Das ist auch, das geht heute noch mit der Conny. Mehr machen. Weißt du, wir machen auch hier so Leute, die spielen Skat. Die wissen alles. Der eine ist in der Gewerkschaft und netter Kerl. Mehr sage ich nicht, das ist netter Kerl. Gar keine Perspektive im Alter. Er sich nicht bewegt. Von zu Hause hier an den Skattisch und wieder nach Hause. An dem Abend 5, 6 Bier trinkt. Ist ja nichts. Das ist ja nichts. Das ist ja, wenn dich nicht bewegst, wenn wir frei haben, dann gehen wir mal da drüben zum Italiener und fahren mal einen Schimmel los. Gehen mal zum Griechen. Wir machen immer irgendwas. Treffen uns mit unseren Kindern, kommen zum Griechen, wir essen alle zusammen am großen Tisch. Bewegen. Sonst schläfst du ja ein. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig bewegen. Unterhaltung. So wie jetzt mit dir.
Ja.
Mir fallen die Dinge, wären mir ohne dein Dasein gar nicht eingefallen, mich so zu äußern dazu. Ja. Also, das ist noch immer Lebensfreude. Samstag haben wir wieder Live-Musik. Der Rollo kommt. Freue ich mich auf den Rollo. Rollo, Ingenieur für Kälte, Klima, weltweit. So ein kleiner Kokestoppel. Wenn du den siehst, draußen würdest du nie sagen. Aber sobald er da Mikrofon in der Hand hat und am Tisch steht und Rock singt, Wahnsinn.
Ja, aber das heißt, man muss in Bewegung bleiben.
Immer.
Um sich die Frische zu erhalten. Ja, das finde ich auch. Ne? Also, gut, jetzt bin ich natürlich als Musiker in der Position, wo man das sowieso dann ist. Ne?
Wird dir ja genauso passieren.
Ja, ich hoffe.
Bestimmt.
Sieht ganz gut aus, glaube ich. Ja, wir haben ja eben ein bisschen so gesprochen über die Schnelllebigkeit der Zeit. Und das führt irgendwie auch aus meiner Beobachtung dazu, da hast du ja eben auch was zugesagt, also dass zwischenmenschliche Kontakte auch irgendwie kurzweiliger oder auch oberflächlicher geworden sind. Und da bist du ja auch ganz anders. Du hast es ja eben schon erwähnt, dass die Leute, die hier auch hinkommen, dir sehr am Herzen liegen oder euch, und dass du legst sehr viel Wert auf Freundschaften und auf so echten Begegnungen, ne? So wie wir auch gerade das ja auch machen. So, und jetzt ist die Frage, sagen wir mal, worauf kommt es an in zwischenmenschlichem Miteinander, aus deiner Sicht?
Eine ehrliche Frage zu stellen, wie geht's dir?
Gerade sehr gut.
Und dem Menschen, den ich frage, aber auch zuzuhören, wie es ihm geht. Es gibt Menschen, die würde ich nie fragen, wie geht's dir? Die erzählen mir dann von ihren Krankheiten. Mhm. Die kommen bei mir sehr wahrscheinlich irgendwann von selbst, aber die will ich auch nicht hören. Mich interessiert, wenn jemand krank wird, wie gerade ein guter älterer Freund von uns, der Kurt Schäfer, der liegt im Krankenhaus, der wird wahrscheinlich nicht mehr rauskommen, dann interessiert mich das, da werden wir morgen hingehen, den Kurt besuchen. Aber generell, wenn du jemanden fragst, wie geht's dir, dann sind sie immer, die kannst du auf zweierlei Art stellen, die Frage. Wie geht's dir zu Hause? Und mir geht's ganz gut. Gestern ging er noch, das sind die typischen Antworten. Oder du sprachst wirklich jemanden, wie geht's dir? Mhm. In der Familie, wie geht's deiner Tochter?
Weil man es wirklich wissen will. Ne?
Ja, eben. Ja. Wer mich denn interessiert? Von dem, der mir gegenübersteht.
Ja.
Und das ist heute so. Internet und Handy hat vieles verändert. Ich benutze es selbst. Ich bin jeden Tag im Internet, gucke E-Mails nach oder benutze mein Handy. Aber nicht, um irgendwie da rumzudaddeln. Mache ich wenig. Ich äußere mich, ich bin auch bei Facebook, äußere mich wenig dazu. Hm. Ne, kriege ich mal Geburtstagswünsche einmal im Jahr oder so. Ich sage da auch nicht viel zu, weil ich sehe den Menschen nicht.
Ich kann mit dem man dann spricht. Ja.
Ne? Ja. Ich kann gleich mal ein Wort geben, wo ich nicht weiß, wie meinst du die Frage? Ich sehe sein Gesicht nicht dabei.
Ja. Ne? Ja, klar. Ja, aber ne, genau da geht ja so die Frage hin. Das heißt, wichtig ist tatsächlich die wirkliche Begegnung. Ne? So einander gegenüber zu sitzen oder zusammenzusitzen, sich auszutauschen.
Das ist schön bei der Live-Musik.
Ja.
Weißt du, wenn die Freude da ist, bei allen die Freude da ist, sie in den Arm zu nehmen, zu sagen, boah, hast du gerade gehört, wie toll. Wie geil. Kommt gut rüber.
Ja, und das war ja auch, sagen wir mal, schön, dass du das sagst, weil das war ja auch in den letzten zwei Jahren so ein Ding. Am Anfang, wo dann so die Lockdowns waren, da waren ja, war ja unheimlich viele, alle haben auf Facebook irgendwelche Sachen gestreamt oder so. Und dann und ich hatte so von Anfang an irgendwie so das Gefühl, boah, das is it alles nicht. Also ich meine, klar, es ist schon gut, dass wir die Möglichkeit hatten, im Kontakt zu sein über das Internet, aber ich finde auch, man kann so ein Live-Erlebnis kannst du halt nicht ersetzen. Also sowohl ein Konzert als auch ein Gespräch oder egal was. Ne? Es gibt eine Qualität, die man nur in der unnahbaren Begegnung erreichen oder erleben kann. Die kannst du nicht ersetzen durch Online-Formate.
Es gibt ein paar Menschen, wenn die über den Internet setzen, da gucke ich auch. Wer ich weiß, das ist so ein bisschen Seelenverwandtschaft mit dem Menschen. Wenn der bei setzt, dann weiß der, dass mich das eventuell interessiert. Dann freue ich mich auch darüber. Dann gibt es auch ein Like darauf. Das ist einfach geil. Man hört, da sind noch immer die Leute, die die Richtung haben. Aber ich meine, was weiß ich, wie der drauf ist, was der gerade da reinschreibt. Will der ablenken? Da sind so viel Scheiße reingestellt worden in der Zeit auch. Mhm. Und dann haben sie auch mal den Internet gefunden und stellen das rein. Ist das nicht geil?
Ja, und
lächerlich.
Das ist halt, ja, ich meine, klar, das ist natürlich auch eine Ablenkung durch Oberflächlichkeiten und durch Dinge, die eigentlich überhaupt nicht bedeutend sind. Ne? Du hast ja jetzt mehrmals schon erwähnt, deine liebe Frau Conny. Und ihr beide seid ja super lange schon verheiratet. Ich glaube, 47 Jahre.
Nee, oder wir sind 40 Jahre nächstes Jahr zusammen. Verheiratet sind wir genau 30 Jahre. Und als Simon und Joe geboren wurden, haben wir geheiratet aus dem Grund, der John, ich hatte noch meinen Namen, und der John ist Lammert und die Conny ist Lammert. Und dann war das Jugendamt bei uns, als der John geboren wurde. Der hatte ein Zimmer, da war 25 Quadratmeter groß, sein Kinderzimmer. Wir hatten eine super Maisonette-Wohnung in Elberfeld. Da kommt dann eine Frau vom Jugendamt. Ja, ich muss mal sehen, die haben ja ein außereheliches Kind. Ist das ihr Lebensgefährte, ist der Vater des Kindes? Was ist der Vater des Kindes? Ja, muss mich ja umsehen. Man kriegt ja so viele Dinge mit. Ich sage, dann gehen Sie jetzt bitte nach raus hier. Wir wollen unsere Ruhe haben. Gucken Sie sich einmal hier um. Sie sehen, uns geht es gut. Dem Kind geht es gut. Der hat ein eigenes Zimmer, der hat alles. Und das wollten wir nicht normal erleben bei Jim und Joe. Mhm. Da haben wir zwei Wochen, bevor die geboren wurden, Jim und Joe. Conny war rund wie ein Fass. Die konnte sie über Kopf und über die Seite rollen. Die hatte unmengen Hunger nach Süßigkeiten. Immer wenn ich sie besucht habe, jeden Tag, bringst du mir noch ein Teilchen mit. Dann haben wir geheiratet, bei einem guten Freund von uns hier oben im Ambiente. Und die Conny musste direkt wieder in Krankenhaus.
Mhm.
Nur aus dem Grund, mal erst, wir dann nicht wieder. Ich meine, das ging ja auch in der Kneipenzeit, das war eine Eingewöhnung. Wir haben auch schon richtig Stress miteinander hier, viele Dinge, aber. Im Endeffekt ist einfach, es passt.
Ja, aber das ist jetzt
die
genau.
Conny ist eine Mutter.
Ja. Liebevoll auch, ne? Ja. So, aber das ist jetzt genau die Frage. Ich meine, worauf ich hinaus wollte, ihr seid ja echt lange verheiratet. Und heutzutage ist es ja irgendwie entweder so, dass die Leute gar nicht erst heiraten oder dass die Beziehungen und Ehen super schnell auch irgendwie in die Brüche gehen. So. Und die Frage wäre jetzt, sagen wir mal, wie habt ihr es geschafft, eine Ehe oder auch eine Beziehung über so eine lange Zeit am Leben zu erhalten? Weil das ja einfach vielen Leuten gar nicht gelingt mehr.
Immer wieder miteinander sprechen. Mm. Erstmal beschimpfen, böses Wünschen, lass mir in Ruhe. Und dann kommt eben die Besinnung, du, was soll das überhaupt? Worum geht es denn überhaupt? Und wann kommt dabei raus, da waren Nichtigkeiten im Endeffekt oder Dinge, die einen nicht auseinanderbringen können. Mm. Weil man macht ja verschiedene Dinge einfach aus Frust oder Wut über den anderen. Mm. Dann kommt dazu, wir haben tolle Kinder. Und wir haben, also viel durch mich auch, ich bin wirklich ein Pragmatiker, ich denke, na Mensch, mir kann gar nichts passieren, dass ich lebensmüde werde. Wenn dann eine Situation kommt, dann sage ich, du, das ist jetzt so. Zum Beispiel als die Insolvenz von der Conny kam. Wir sind ja noch immer insolvent. Und da war viel Geld. Also gingen um Millionen. Da kommen wir da hin aus dem Amtsgericht raus. Und ich sage, Conny, ihre elterliche Firma war weg. Wir hatten Riesenschulden, wir hatten 3 Kinder. Kein Gehalt mehr. Nur ich habe dann gerade vorher die Kneipe aufgemacht. War Rentner. Und ich habe gesagt, Conny, da scheint die Sonne. Wir gingen jetzt lecker einen Kaffee trinken. Und jetzt können alle anderen kommen und können sich melden und sollen auf den Puckel draufspringen. Da liegt so ein Haufen Mieses. Sollen sie allen Mieses zuschmeißen. Das Leben geht weiter. Und das war am Anfang hart. Mit den Zwillingen auch. Die haben dann die Schule geschmissen. Das zu akzeptieren. Die haben am Anfang nur mit Geld versorgt, hier aus der Kneipe. Die wohnten in unserem Haus. Wir hatten ein wunderschönes Haus, eine alte Fabrik in Halmstadt. Die habe ich für uns gebaut. Und da war alles weg. Ihr schönes Leben. Denn wir hatten wirklich eine schöne Jugend. Wir waren oft zum Skilaufen in der Sonne. Wir haben das Haus in Griechenland gekauft. Wir haben immer irgendwelche Dinge gemacht. Wir konnten essen und trinken. Wir konnten uns kleiden. Wir konnten Technik anschaffen. Wir hatten alles. Und das ist auf einmal komplett verschwunden. Und immer wohnen wir hier in 3 hintereinander liegenden Zimmern ohne Kneipe. Und wenn du da mit einem Menschen durchgestanden bist.
Dann geht was, ne?
Das ist schon geil.
Ja.
Ja, ja. Dann weißt du, das kannst du nicht auch verlassen. Und das ist bis heute so, beide. Beide.
Ja, und das kann man auch, ich finde das auch so schön, ne, wenn man euch beide dann auch so zusammen erlebt, kann man das auch richtig spüren, diese Verbundenheit. Und auch die Tatsache, dass man so viel schon miteinander irgendwie klar gemacht hat, dass da eigentlich nichts mehr kommen kann, was einen so schockt, nee, oder umhaut.
Nein, bei uns nicht. Wir haben wirklich alles erlebt, was du erleben kannst. In unserer Beziehung, ich weiß nicht, ganz am Anfang, Stress mit Connys Mutter. Connys Mutter, Fabrikantenfrau, weißt du, so eine liebenswerte, dumme alte Frau. Nicht zu viel überleben denken, sondern wenn sie einkaufen ging, sah sie aus wie ihre eigene Putzfrau, wenn sie bei Freundinnen eingeladen war, bei irgendwie ein Christbaum. 1,8 Karäter an der Finger, auf der Sonnenall Urlaub machen mit ihrem Mann in Größe schwelgen. Und ich war immer so ein eher der Underdog. Wer ist der Horst? Ja, das ist Mauer. Ja. Und dann werde ich nie vergessen, dann bin ich in ihren Augen aufgestiegen. Da war Haus in der Straßenschlossburg, war die Beerdigung von Connys Vater, den habe ich noch gut kennengelernt. Er war ein unterhaltsamer, kleiner alter Mann, aber der war wirklich unterhaltsam und hat wirklich viel gepuckelt, hat die Firma aufgebaut aus dem Nichts. Aber wenn der dann irgendwo unterwegs war, dann hat er auch geschmissen. Bring mal dein Fläschchen, brauche eben da und da. Aber hat auch gearbeitet und das hat die Conny nie verstanden. Sie hat ihn immer als Alkoholiker gesehen. Er war Unternehmer. Und wollte das auch spüren, dass er unternimmt. Mm. Das war meine Sichtweise. Weißt du? Und dann sagt die, dann war eine Bekannte, die Frau Dassloff von Adidas, die kam zur Beerdigung, die kannten sich gut. Und die sagt zu meiner Schwiegermutter, Lene, da hast du aber einen netten Schwiegersohn. Da wusste meine Schwiegermutter gar nichts drauf zu sagen. Der? Und dann war da erst so ein bisschen gebrochen. Weißt du, so. Und dass man sich mit mir unterhalten kann, dass ich auch dazu zu sagen kann. Ich hatte ja gelebt. Ich habe wirklich gelebt. Glauben wir das?
Ja.
Ich habe gelebt. Aber nie gefährdet.
Gott sei Dank.
Nee. Auch heute mit dem Alkohol. Ich trinke mir jeden Abend eine Flasche Wein. Wirst du mich nie sehen, dass ich irgendwo morgens oder tagsüber rumlaufe und oder mich volltrunken. Hier in der Kneipe wirst du mich auch nicht sehen. Betrunken. Dann gehe ich aber auch.
Ja.
Ich mag das nicht.
Ja, aber das ist ja auch, ich meine, das bedeutet ja, dass man lernt, irgendwie so ein Maß zu finden, zu halten. Auch das ist aber gar nicht mal so einfach. Ne? Gelingt ja vielen auch nicht.
Du musst in dir, liegt in dir selbst, in dir. Nicht an dir, sondern in dir selbst begraben wird. Ich meine, meine halbe Familie ist mit zwischen 45 und 55 gestorben. Meist durch den Alkohol. Meine Mutter nicht. Meine Mutter ist gesund, 82-jährig eingeschlafen, weil sie keine Lust mehr hat.
Ja, ja, weil dann irgendwann...
Ist aber die Einzige, die da rausgekommen ist.
Das ist krass, auf jeden Fall. Ja, lieber Horst, ich würde dir jetzt gerne noch 5 so kurze Fragen stellen, mit der Bitte um kurze Antworten. Ja. Das machen wir immer so zum Abschluss.
Mach mal.
Okay, Nummer 1, Helmut Kohl oder Helmut Schmidt?
Helmut Schmidt.
Stimme ich zu.
Helmut Schmidt, ja, ganz klar.
Ja, auf jeden Fall. Rolling Stones oder die Beatles?
Beide.
Ja.
Beide.
Okay.
Weil für mich in meiner Jugend so... eine Veränderung vom Rock'n'Roll weg. Und die haben beide. Ich habe John Lennon und Mick Jagger zusammen gesehen. In der Alexis Corner in London. Zusammen auf der Bühne stehen. Und da habe ich auch einmal gedacht, was schreiben die alle wegen der Zeitung? Der war 1966 oder 67. Also beide.
Okay. Rolls-Royce oder Porsche?
Porsche. Immer nur Porsche. Ich habe da selbst lange eingefahren.
Ja. Ja, Nummer 4. Was ist am wichtigsten, um gutes Leben führen zu können?
Deine persönliche Einstellung, gute Freunde und eine gute Beziehung und eine gute Frau, Familie. Familie finde ich sehr wichtig.
Ja.
Die haben mich gefestigt in den letzten 40 Jahren, 45 Jahren. So.
Okay. Und die letzte ist, gibt es etwas, was du dir vom Herzen wünschst?
Ja, die Zukunft meiner Kinder. Jetzt wird das packen. Ja. Sind gerade erst dabei. Gerade ein Aufbruch. Jim Joe. John ist noch mitten drin. Durch Studium. Hoffentlich übernimmt er sich nicht damit.
Ja, aber es ist ja ein sehr schöner Wunsch, finde ich. Ne?
Ja, das ist ja. So wie ich habe alles. Meine Conny und ich, wir haben alles. Also zu unserer Zufriedenheit alles.
Ja. Okay. Ja, dann. Würde ich auf jeden Fall sagen, danke ich dir ganz lieb, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, zu Gast zu sein in meiner kleinen Show. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr schön. Und ja, also normalerweise ist es immer so, dass der Gast zum Schluss noch die Gelegenheit hat, an unsere Zuhörer noch ein letztes Wort zu richten, wenn du so willst. Und diese Möglichkeit hast du jetzt.
Ich kann euch nur empfehlen, wenn der Armin euch anspricht, das Gleiche mitzumachen, dann erfährt man viel von sich, über sich selbst und von sich selbst. Die Dinge, die ich vergessen habe, die wurden jetzt dadurch auch wieder so ein bisschen nach vorne gebracht. Fand ich schon in Ordnung.
Alles klar. Ja. Das fand ich allerdings auch. Ja, vielen lieben Dank, lieber Horst.
Ich danke dir, Armin.
Habt einen schönen Tag und wir sehen uns demnächst wieder.
Hoffentlich.
Auf jeden Fall.
Vielleicht gibt es mal, wir können uns ja nie erlauben, euch zu engagieren. Aber vielleicht gibt es ja nochmal so einen Spaßgig.
Schauen wir mal, ne?
Kann man mit Hendrik drüber sprechen.
Ja, gerne. Ja, auf jeden Fall.
Ich würde auch noch eine frische Suppe machen.
Alles klar. Gut, danke dir. Bis bald.
Alles gut.
Jo. Ciao.
Das war Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 32 mit Armin Alitsch und Horst Lammert. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum Ende dabei geblieben seid. In der nächsten Folge ist mein Gast der Kölner Bassist Marius Goldhammer. Ich freue mich, wenn ihr den Talking Spirits Podcast auf den Channels abonniert, auf denen ihr Podcasts hört, und wenn ihr die Links zu den Episoden, die euch gefallen, auf euren Channels teilt. Wenn ihr das Projekt darüber hinaus unterstützen wollt, habt ihr die Möglichkeit, über PayPal Spenden an info@talkingspiritspodcast.com zu schicken. Jegliche Spenden werden zur Kostendeckung verwendet und sind sehr hilfreich. Wenn ihr mit mir ins Gespräch kommen wollt, könnt ihr eine Mail an dieselbe Mailadresse schicken oder mich auf Facebook oder Instagram kontaktieren. Ich freue mich immer sehr, von euch zu hören, und wünsche euch bis zur nächsten Folge alles Gute.